Da hat uns doch der liebe Paulus mal einen ganz wichtigen Satz gesagt, den wir immer wieder beherzigen sollten und auf den wir immer wieder achten sollten. Und dieser Satz heißt: Gott öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, zu welchem großartigen Ziel er euch berufen hat. Und das ist ja auch so. Mit einem Ziel vor Augen wird unser Leben sinnvoll. Bekommen wir neue Kraft und sind sogar bereit, notwendige Opfer auf uns zu nehmen. Kann uns das Ziel des christlichen Glaubens dann auch so begeistern, motivieren, Kraft geben und das Leben sinnvoll machen? Es ist ein großartiges Ziel, sagt Paulus. Es ist kein Ziel, das wir uns selbst schaffen, das nur für eine bestimmte Zeit in Erfüllung gibt und das nach Erreichen wieder andere Ziele braucht, sondern es ist ein Ziel, das Gott uns vor Augen hält, das er geschaffen hat und ewig bleibt. Es ist kein Ziel, das uns durch eine konkrete Beschreibung faszinieren soll, sondern das Ziel ist einfach die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Das ist unser Ziel. Mit unserem himmlischen Vater in der vollkommenen Liebe, wie Jesus es uns gezeigt hat, wo alles gut, alles heil und es niemals langweilig oder trübselig ist. Paulus sagt hier klar, inwieweit dieses Ziel uns begeistert, motiviert, Kraft und Sinn gibt, das hängt davon ab, inwieweit wir dieses Ziel mit unserem Herzen klar sehen und auch erkennen. Durch die Auferstehung Jesu ist der Blick auf Gottes Ewigkeit frei. Der Stein, der den Blick versperrt hat, ist weggerollt. In Jesus begegnet uns die Ewigkeit Gottes. Liegt es an unserer Sehschärfe, wenn uns das Ziel nicht so klar und deutlich vor unseren inneren Augen und Herzen ist? Brauchen wir vielleicht eine seelische Augenoperation, um Gottes Ziel wieder deutlich und klar erkennen zu können? Oder liegt das daran, dass wir zu viel mit anderen Zielen beschäftigt sind und ihnen hinterherjagen, sodass das Ziel Gottes dahinter höchstens noch als blasser Schimmer zu erkennen ist? Vielleicht müssen wir beides wieder machen. Zum einen uns im Lauf des Tages, der Woche und des Jahres uns die Mühe machen und die Zeit nehmen, alle anderen Ziele beiseite zu schieben und fest auf Jesus Christus zu blicken, damit das, was er uns als Ziel schenken will, uns ganz deutlich wird. Und zum anderen müssen wir Gott erlauben, dass er an unseren Herzen arbeitet, es verändert, es erneuert, damit wir die seelische Sehstärke wiedergewinnen. Es lohnt sich, das zu tun, denn das Ziel, das Gott uns vor Augen hält, das ist wirklich großartig. Es ist keine billige Vertröstung auf ein Jenseits, sondern es gibt uns neue Kraft, Motivation, Hoffnung und ein sinnvolles Leben. Und das Großartige ist, wir müssen nicht bis nach dem Tod warten, um das alles zu erleben, was Jesus uns für die Ewigkeit verspricht, sondern wenn wir fest auf Jesus schauen, dann können wir hier im Leben schon etwas von dem erfahren, was uns in der Ewigkeit erwartet. Die vollkommene Liebe unseres himmlischen Vaters. Nehmen wir uns also die Zeit, um unseren Blick auf Gottes Ziel zu schärfen und schärfen zu lassen. Der Stein ist weg und der Blick auf Gottes Ewigkeit ist durch Jesus frei. Amen.
Erstmal von meiner Seite noch jeden einen wunderschönen guten Morgen wünschen. Schön, dass ihr da seid. Der Herr segne euch und segne auch mich mit dem Wort Gottes. Und ich möchte, bevor ich anfange, euch das Wort Gottes zu verkündigen, nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, Herr, dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist, Herr. Und wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um die Dinge zu verstehen, die in deinem Wort sind, Herr. Zu verstehen, wie es du wirklich bist, Herr Jesus. Herr, ich danke und preise dich, dass du uns deinen Heiligen Geist dafür gegeben hast und dass du jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes in meinem Herzen wirkst, um das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast und auch meinen Geschwistern mit deinem Geist ihre Herzensohren öffnest und ihre Augen, dass sie sehen und verstehen, was du sie ganz persönlich zu sagen hast. Ich danke dir und preise dir und bitte dich, dass wir ein Gehör haben, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Danke dafür, Herr. Amen. Ja. Waren ja sehr gute einleitende Worte gewesen. Das Ziel, das wir vor unseren Augen haben, ist ja was ganz Wichtiges. Wisst ihr? Und es ist ja wichtig, mit dem, was wir haben, auf den Weg zum Ziel hin. Das ist ja eine entscheidende Sache. Wie wir wirklich, was wir wirklich haben, um an dieses Ziel zu erreichen. Ja. Und ich möchte eingangs aus Kolosser 3, Vers 1 lesen. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, zu sitzen zur Rechten Gottes. Und Vers 2, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und das ist ja genau auch das, was Rolf eingangs über das Ziel uns gesagt hat, dass es so wichtig ist, das richtige Ziel als Kinder Gottes zu haben. Und wir sollen danach trachten, was oben ist, im Himmel, zur Rechten Gottes. Das heißt aber nicht, dass wir hier, die wir heute noch in dieser Welt leben, so abgehoben sind, dass wir nicht mehr realistisch sind. Dass wir für Menschen so abgehoben sind, dass die uns schon gar nicht mehr verstehen und die wir gar nicht mehr mitnehmen können, das, was wir persönlich mit unserem Gott erleben. Und das ist ja was ganz Wichtiges. Wir sollen ja hier Licht auf der Erde sein. Wir sollen ja diejenigen sein, die die wundervolle Botschaft des Evangeliums Menschen weiterbringen. Und wie können es Menschen verstehen, wenn wir mit dem richtigen Ziel, mit der Ausrichtung wirklich zu schauen, was im Himmel für uns ist, das ist ja unsere Ausrichtung. Das ist das Allerwichtigste für uns als Kinder Gottes, diese Ausrichtung zu haben. Aber auch auf der anderen Seite in dem Gleichgewicht zu bleiben, dass uns Menschen noch abschmecken können, dass wir in unsere Alltagsprobleme, in die wir leben, dass wir die genauso erleben wie sie auch, nur mit Trost, mit Hoffnung, mit Stärke, mit denen gefüllt sind, wo wir nicht drunter untergehen. Wir erleben Leid, wir erleben Probleme, wir erleben Sorgen, all das erleben wir, aber mit dem einen Unterschied, dass wir jemanden haben, der uns trägt, der uns hilft, der bei uns ist, der Dinge ändern kann. Die müssen nicht so bleiben. Gott hat alle Macht, ihm ist alle Macht gegeben. Gott ist allmächtig und er kann von einem auf den anderen Moment Dinge ändern. Er kann Krankheiten sofort heilen. Ihm ist nichts unmöglich. Und diese Hoffnung hat die Welt nicht. Und dass diese Hoffnung auch lebendig bleibt und wir wirklich ein freudiges Christentum vermitteln, nichts Düsteres, ist es ja auch wichtig, wie unser Glaubensleben, wie wir es leben. Sind wir jetzt mit dem Ziel zum Himmel, dass ich jetzt versuche, ja, alles richtig zu machen, als Christ richtig zu leben, das Richtige zu tun und am Ende auch wirklich dabei zu sein, dann wird dieses Ziel zum Himmel unheimlich schwergängig. Oder haben wir eine Position, wo wir genau wissen, unser Heimatort ist der Himmel, wir sind schon Bürger, Himmelsbürger, Und wir müssen uns den Himmel nicht erst noch verdienen, sondern wir gehören schon dazu. Und wenn wir dann zum Ziel hin sind, dann sind wir auf unserem Glaubensweg, gehen wir den ganz anders. Versteht ihr, was ich meine? Auf der anderen Seite können wir uns mit Lasten bepacken, wie ein Esel, und schwermütig meinen, das Himmel zu erreichen durch unser Tun. Und auf der anderen Seite können wir voll Freude und Zuversicht sein und mit Freude unseren Glaubensweg gehen. Und unser Glaubensweg ist immer mit Kampf. Der ist uns verheißen, das bleibt nicht aus. Aber wisst ihr, in diesem Kampf erleben wir immer Christus. In diesem Kampf lernen wir immer wieder neu, uns auf Christus zu werfen. In diesem Kampf wird immer Christus groß, weil wir nicht aus eigener Kraft diesen Kampf kämpfen müssen, sondern in Gottes Kraft kämpfen müssen. Wie es schon Rolf in der Einleitung gesagt hat, unser Ziel ist es ja, letztendlich in die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber wir dürfen heute schon in diese Gemeinschaft, nicht in dieses Volles, wie wir es einmal bei ihm haben werden, aber wir dürfen es schon teilweise von seiner Herrlichkeit, die schon gegenwärtig ist, durch seinen Heiligen Geist, der in uns ist. Und das ist ein Glaubensweg, das ist ein Kampf, der sich immer lohnt. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich habe immer gedacht, so, ich bin ein Mensch, der eigentlich feige ist. So, ich habe mir immer vorgestellt, ich mal im Mittelalter, Römerzeit, Ritterzeit, würde ich untergehen. Ich würde einer der größten Feiglinge sein, die es geben tut. Aber den geistlichen Kampf zu kämpfen und dass ich gemerkt habe, es kommt nicht auf meine Stärke an, sondern es ist jemand in mir, der stärker ist als der, der in der Welt ist. Und dass mir diese Kraft zur Verfügung steht und dass er in mir was wirken tut, wo ich mit ihm über Mauern springen kann, seit da an kämpfe ich gerne. Ich kämpfe gerne diesen Glaubenskampf, weil es mit unserem Jesus ist, weil er mich immer wieder für mich groß gemacht wird in meinem Glaubenskampf. Weil in meinem Glaubenskampf kommt es nicht auf mich an, sondern kommt es darauf an, dass ich weiß, wer Christus ist und was ich durch ihn habe. Das ist das Wunderbare und das Schöne daran. Und wir haben die letzte Predigt, die ich gehabt habe, habe ich ja aus dem Kolosserbrief gehabt. Und da war es ja gewesen von Kolosser 2, Vers 6, wie nun Christus angenommen habt, so wandelt in ihm. Und genau um das geht es ja auch in Kolosserbrief. Weiter in Vers 7 heißt es, seid in ihm verwurzelt und gegründet euch ganz auf ihm, steht fest im Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Wir haben hier, glaube ich, die Elberfelder von 1905 und ich habe mir die Freiheit genommen, die neue evangelische Übersetzung heute für uns zu nehmen, um aus dem Wort Gottes vorzulesen, weil es noch von diesem Deutschen her so klar machen tut. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihm. Steht fest in den Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. So führt auch euer Lebenswandel in ihm, wie ihr ihn angenommen habt. Und wir haben ihn angenommen. Das habe ich ja letztes Mal versucht, ein wenig aufzuzeigen, dass Paulus auch hier, bevor er überhaupt weiter in die Verse gehen tut, wo es darum geht, dass es Speisegebote wieder aufgestellt werden. Zum Beispiel in Kolosser 2, 8 bis 9, da warnt er sie zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Paulus warnt und sagt, lasst euch nicht als Beute wegführen durch Philosophie, durch Humanismus. Auch dieser Humanismus macht sich in die Gemeinden breit. Und die Leute, nicht jeder meint es bildartig und schlecht, aber oft kommt durch ein Bibelverständnis, das sie haben, dass sie einen Humanismus verkündigen, der von der Bibel her nicht mehr haltbar ist. Da heißt es weiter, in Vers 16 bis 23, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte, das brauchst du nicht vielleicht extra anzeigen, weil ich ja auch hier die neue evangelische Übersetzung habe, das bringt euch vielleicht ein bisschen durcheinander, aber weiter im Text ab Vers 16, lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Festtage oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Denn das alles sind nur Schattendinge von dem, was in Christus leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Lasst euch durch niemand davon abbringen, durch keinen, der sich in Demutsübungen gefällt und Engel verehrt und das mit Missionen begründet, die er gesehen haben will. Also das kennen wir ja, das ist ja schon passiert, ist ja gar nicht so viele Jahre her, in Los Angeles, wo eine große Erweckung gefeiert worden ist von einem Prediger. Und letztendlich viele Menschen, sogar aus unserer Gemeinde habe ich gekannt, die dahin gereist sind, um den Mann zu erleben, der da Predigen tut. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass seine Botschaft nicht aus dem Wort Gottes kam, sondern dass ihn ein Engel das offenbart hat, das, was er verkündigen soll. Unglaublich. Und man hat sich herausgestellt, weil viele Leute sich bekehrt haben, überhaupt junge Leute, dass es noch herauskam, dass er so eine junge Mädchen, mehrere weiß ich nicht, aber dass er verführt hat und in Ehebruch gelandet ist, dass er selbst Alkoholiker gewesen ist. Sowas ist nicht erst damals, wenn wir im Neuen Testament lesen, an die Kolosser, wo er warnen tut. Das haben wir heute, in die heutige Zeit, in der Christenheit, selbst in den Gemeinden schon zu finden. Und die Bibel sagt, Paulus schreibt an die Kolosser, wie ihr gelehrt worden seid. Und es heißt ja immer so schön, der Slogan, den ich unmöglich finde, Lehre trennt, Liebe vereint. Also es gibt keinen schlimmeren Text für mich. Das ist einfach nicht wahr. Das ist dieses humanistischen Geist, wo man Lehre wegtut und wo man anfängt, durch Humanistisches vermischt mit Evangelien, mit dem Wort Gottes, miteinander Gemeinschaft zu haben, um ja nicht über Lehre zu reden, wo man merkt, wo die Unterschiede auf sich tun und wo man Dinge klar und deutlich ansprechen tut, wo vielleicht Trennungen auch passiert. Und das wollen die Leute nicht, deswegen keine Lehre. Und Lehre ist das Allerwichtigste in die Gemeinde. Wie viele haben zu wenig Lehre in die Gemeinde? Wie viele über YouTube hören so viele Predigten und sind begeistert und schicken die dann, hör dir mal die Predigt an, die ist top, die ist super. Und wenn du die dann anhörst, dann sagt er, das kann jetzt nicht wahr sein, dass der zu dieser Predigt super gesagt hat. Was der da lehrt, ist entgegengesetzt von Evangelium her. Und wodurch passiert das? Dadurch, dass man das Wort Gottes in der Gemeinde nicht gelehrt wird. Das ist die Aufgabe der Pastoren und der Ältesten in die Gemeinde zu unterweisen und zu lehren im Wort Gottes. Und die Leute wollen am besten zwei Verse vom Wort Gottes und dann sehr, sehr viel menschliches Gedankengut hören dazu. Aber wir müssen das Wort Gottes lernen. Was sagt uns das Wort Gottes? Was gibt es uns mit als Kinder Gottes? Wir müssen mehr da hineintauchen und es verstehen. Und das Wort Gottes macht uns frei. Frei von unseren Bindungen, frei von unserem engstirnigen Denken, frei von unserem religiösen Denken, sondern gibt uns Klarheit über Gott und seinen Willen und das, was er für uns hat und getan hat. Das müssen wir verstehen. Und das kennen wir alleine nur durch das Wort Gottes. Und Paulus sagt hier in diese Verse, dass weiter ab Vers 19 über diese Irrlehrer, die Speisegebote wieder aufstellen wollen, über Festtage, über Sabbate, das kennen wir ja heute, dass es ja Bewegungen gibt, die extrem den Sabbat hochhalten. Die sagen, wenn du den Sabbat nicht hältst, gehst du verloren, kommst du nicht in die Ewigkeit. Gut, ich weiß über diese Bewegung, dass das nicht mehr von allen Gemeinden so übernommen wird, eins zu eins. Es gibt einen Flügel, der von der Lehre her anders geworden ist, der es nicht mehr so vermittelt, aber ein großer Flügel, wo der Sabbat total hochgehalten wird. Und die fangen an, in Gesetzlichkeit hineinzukommen, durch Halten von Gebote, durch Essensvorschriften, dass du ja das alles leben tust und wenn du es nicht lebst, dein Heil, deine Errettung in Frage stellen. Und das ist Werkgerechtigkeit. Das ist keine Gnade mehr, keine Rechtfertigung mehr aus Gnade. Dann ist es nicht mehr Christus, der Glaube und das Wort alleine, sondern ich muss da noch zu, ich binde den Sack zu. Letztendlich kommt das dann auf mich an. Und das ist keine Erlösung aus Gnade. Ewige Erlösung aus Gnade. Die können wir uns nicht verdienen. Das können wir uns, zu der Erlösung können wir nichts hinzutun. Und das muss fest in unseren Herzen sein. Das muss unser Herz erfüllen über unsere vollkommene Erlösung, die wir in Christus haben. Weil wenn wir diese Freude nicht haben, dieses klare Verständnis nicht haben, werden wir immer an die verkehrte Baustelle sein. Wir werden nicht auf den Weg, wo wir sind, zum Ziel hin, werden wir auf den Weg mit was ganz anders beschäftigt sein. Hundertprozentig. Und Paulus warnt davor. Da sagt er weiter, sie halten sich nicht an das Haupt, von dem doch der ganze Leib zusammengehalten und durch die Gelenke und Bänder gestützt wird, nach Gottes Willen wächst. Vers 19 war das gewesen, Kolosser 2, Vers 19. Sie halten sich nicht an den Haupt, von dem doch der ganze Leib zusammengehalten wird. Sie halten sich nicht an Christus. Sie halten sich wieder an Rituale. Sie halten sich an sich selber, was sie tun. Sie verlassen sich auf sich wieder, dass sie richtig alles einhalten. Wir sollen uns an Christus festhalten, an niemanden anders, nicht an unserem Tun. Unser Tun ist die Folge von dem, was wir sind. Unser Tun macht uns nicht zu dem, was wir in Christus sind. Versteht ihr das? Da heißt es weiter in Vers 20, wenn ihr zusammen mit Christus den Prinzipien dieser Welt gestorben seid, weshalb tut ihr dann noch so, als würdet ihr noch unter die Herrschaft leben? Ihr lasst euch vorschreiben, mit diesen sollst du nichts zu tun haben, das darfst du nicht essen und jenes nicht berühren. Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nicht dazu da sind, um von uns benutzt und verbraucht zu werden. Es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwillige Gottesdienste, Demutsübungen und Misshandlungen des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien. Aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert, sondern befriedigen nur das menschliche Geltungsbedürfnis. Wunderbare Übersetzung. Also Paulus sagt, all diese Dinge, die Menschen tun, Essensvorschriften, Festtage halten, Sabbate, ja, dass die sogar so weit gehen, dass die sogar ihren eigenen Leib, das kennen wir ja von Religionsbewegungen, ihren Körper züchtigen, selber auspeitschen. Das gibt es. Und sie meinen dadurch zu zeigen, wie gottesfürchtig und wie demütig sie sind. Und Paulus sagt, und letztendlich gilt das alles nur zur Befriedigung ihrer menschlichen Geltungsbedürfnisse. Sie wollen die Ehre haben. Der Mensch will die Ehre haben. Der Mensch hat Probleme, einfach nur was geschenkt zu bekommen. Zu sagen, danke dafür. Kennt ihr das? Einfach nur was geschenkt zu bekommen, irgendwie hast du das Bedürfnis, es wieder gut zu machen, auch wieder was geben zu können. Menschen können nicht einfach Danke sagen, die wollen selber was dazu tun. Das haben wir alle in uns. Wir wollen nicht von jemandem abhängig sein, der uns was Gutes getan hat. Wir wollen was zurückgeben. Da fühlen wir uns besser. Und deswegen haben wir, der Mensch, Schwierigkeiten, alleine aus Gnade wirklich errettet zu sein. Er will noch selber was dazu tun. Und das ist Werkgerechtigkeit. Wir müssen uns von unserem Heiland beschenken lassen. Wir können sehen, dass in diesem Kolosserbrief genau ähnlich der Aufbau ist wie in Hebräer, und ein Galaterbrief. Da kennen wir auch in einem Hebräerbrief, dass genau das passieren sollte, dass Menschen da gewesen sind, die wieder das alte Opfersystem einführen wollten. Und Paulus davor gewarnt hat, der gesagt hat, all diese Opfersysteme, all diese Ritus, die stattgefunden haben, waren nur Bilder auf Christus hin. Und ihr als Gemeinde wollt jetzt wieder dahin zurückgehen und wieder so eine Opfersysteme machen? Habt ihr es denn nicht begriffen, was Christus für euch ist, was er für euch getan hat? Das ist ein Bilder auf Christus alleine hin und das, was er für uns getan hat. Und nicht wieder zurückzugehen und in den alten Ritus wieder reinzufallen. Und genau das ist bei den Galater gewesen. Die haben genau das Problem gehabt, dass Gesetzlichkeit noch hineingekommen ist. Alleine Christus genügt nicht, ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Ihr müsst noch dies oder jenes tun, um den Sack wirklich zuzubinden. Und Paulus ist dagegen angegangen. Der hat gesagt gehabt, nein, das ist unmöglich, dass ihr anfangt, Dinge in eurem Leben zu praktizieren und dadurch zu meinen, dass das zu eurer Errettung dazugehört, um euch den Himmel zu sichern. Mitnichten, nein. Und Paulus, bevor er in Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 25 schreiben tut, hat er zuvor das ganze Evangelium erklärt. Er hat nicht vorne rangestellt, so ihr seid Christen, dies und jenes alles müsst ihr tun. Ne? Wir kennen das ja zum Beispiel, lesen in Kolosser 3, ab Vers 12, da heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, und jetzt kommt es, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Weiter schreibt er, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer klage wider den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zu allen aber ziehet an die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchen ihr auch berufen worden seid, in einem Leibe, und seid dankbar. Und wir kennen weiter, wenn wir dann lesen, die Verse bis 26, glaube ich, war das, bis 25, da können wir weiterlesen, unser christliches Verhalten, wie wir sein sollen. Und bevor das Paulus aufgestellt hat, dann geht er mal hin zurück. Da redet Paulus und zeigt er uns, wer wir sind, was wir durch Christus bekommen haben. Wir können das ähnlich sehen in Römerbrief. In Römerbrief, der ist auch so aufgebaut. In Römerbrief wird anfangs vorgestellt, dass die Welt von Gott abgefallen ist, dass die Welt in Sünde lebt. Und weiter wird uns erklärt, wie wir wiederhergestellt werden, wie wir wieder mit Gott Gemeinschaft haben können, wie wir errettet werden können. Das können wir weiter im Römerbrief lesen, wie wir dazu kommen können, erlöst, gerechtfertigt vor Gott zu werden. Und wir können weiterlesen, dass wir von der Macht der Finsternis, von der Sünde befreit sind und lesen dann weiter, dass was wir durch Christus haben, bis Kapitel 12. Und erst ab Kapitel 12 können wir lesen, das, was wir haben und sind, was wir jetzt auch tun sollen. Versteht ihr das? Dass Paulus hat es systematisch geschrieben. Der hat nicht damit angefangen, im ersten Kapitel, ihr seid jetzt Christen, jetzt sollt ihr dies und jenes tun, das müsst ihr machen, so muss euer Verhalten sein. Hat er nicht gemacht, sondern er hat uns von Anfang an bis Kapitel 12 gezeigt, wer wir sind, wer wir waren, wer wir sind, und was wir jetzt durch Christus haben. Und erst dann hat er uns gesagt, was wir als Christen zu tun haben. Wo lang unser Glaubensleben gehen soll. Wir müssen erst das Evangelium, wir müssen erst im Herzen die Veränderung haben. Wir müssen erst im Herzen diese Freude und diese Liebe, diese Erkenntnis über unsere Erlösung haben, bevor wir überhaupt für Gott was tun. Wenn wir es aus einer anderen Motivation machen, ist es aus Gesetzlichkeit, ist es zur Selbstgenugtuung, zur Selbstdarstellung, wie es es auch nennen willst. Es ist nicht mehr aus Gnade. In Hebräer Kapitel 13, Vers 9, wo es ja auch um diese Opferriten ging, wo es ja auch darum ging, dass die wieder zu solchen Ritus, zu solchen Gesetzlichkeiten zurückgehen wollten, da sagt, schreibt Paulus, Hebräer Kapitel 13, Vers 9, lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von welchen keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Hast du das gelesen? Dass das Herz durch Gnade befestigt wird. Nicht, dass du als Kind Gottes dein Dienst machen tust, als Kind Gottes die richtige Gesinnung hast. All das hat seinen Platz, aber das wird alleine durch Gnade befestigt. Das wächst daraus. In Hebräer folgt eine Warnung von den Irrlehren der Gesetzlichkeit. Die judaistischen Irrlehrer bestanden darauf, dass Heiligung mit Äußerlichkeiten wie zum Beispiel den gottesdienstlichen Zeremonien, der Gottesdienstform oder mit reinen Speisen zu tun hat. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Heiligung durch Gnade geschieht. Nicht durch das Gesetz. Die Verordnung über reine und unreine Speisen waren dazu bestimmt, rituale Reinheit zu erreichen. Man konnte ritual rein und doch von Hass und Hinterlist beherrscht sein. Nur Gottes Gnade kann den Gläubigen die Kraft und die Motivation zu einem geheiligten Leben schenken. Die Liebe zum Heiland, der für unsere Sünden gestorben ist, motiviert uns, besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben in den jetzigen Zeitlauf. Das können wir in Titus Kapitel 2, genau das können wir lesen. Diese Anordnung, wie wir als Kinder Gottes uns verhalten und sein sollen. Und er sagt, die Gnade ist es, die uns dazu erzieht. Nicht das Gesetz, nicht, dass ich die Gebote aus- und wendig weiß und sie befolgen tue, sondern ich muss Christus und seine Gnade vor Augen haben. Heißt es, dass wir gesetzlos sind? Nein. Heißt es, dass wir jetzt den Freibrief haben, ich kann stehen, weil ich nicht auf das Gesetz achte? Nein. Wir gucken auf Christus. Wir wissen, das Gesetz ist in unsere Herzen geschrieben, nicht mehr auf steinerne Tafeln. Es ist in unseren Herzen geschrieben. Und wir tun es aus unserem Geist raus, aus unseren Herzen und nicht mehr nach dem Buchstaben. Das ist ein erneuertes Herz, das wir bekommen haben. Und genau auf das spielt ja Paulus drauf an, wo er uns daran erinnert. Und das ist damals in die Briefe, wo Paulus an die Gemeinden geschrieben hat. Und diese Probleme haben wir genauso heute noch in die Gemeinden. Wie ich vorher gesagt habe, dass wir ein humanistisches Evangelium gepredigt wird. Ein Evangelium, so wie es Christus gepredigt hat, darfst du ja heute gar nicht mehr von der Kanzel predigen. Nach dem Maßstab, wie Jesus das Evangelium gepredigt hat, würden die heute sagen, na, das ist einer der schlechten Evangelisten, den es geben tut. Wie kannst du damit Menschen erreichen? Damit tust du Menschen erschrecken. Damit kannst du keine Menschen gewinnen. Und das ist das Problem, dass wir anfangen mit einem humanistischen Gedankengut, mit einer humanistischen Liebe, so wie sie Gott uns in sein Evangelium offenbart und zeigt, dass die anders ist. Wie ist es ja regelrecht, als die tun evangelisieren, ein Evangelium geben, als wenn Gott darum bettet, dass die Leute sich bekehren. Als wenn es Gott nötig hätte, dass da welche noch in seinen Himmel reinkommen, sonst ist er da alleine. Gott hat uns ein Evangelium gegeben, wo er sagt, dass die Menschen Buße tun sollen, umkehren sollen und dass sie glauben sollen an Jesus Christus, an sein Evangelium, dass er für Sünder gekommen ist, um zu retten. Er ist gekommen, die Sünder, die krank sind. Sünde macht krank. Die hat dich krank gemacht und die hat mich krank gemacht. Können wir in Markus Kapitel 2 lesen, wo Jesus mit den Zöllner und mit den Sünder zusammensitzt und die Schriftgelehrten der Pharisäer sagen, guck mal, der sitzt da mit Zöllner und mit Sünder. Und Jesus sagt, die Kranken bedürfen eines Arztes. Nicht die Gerechten, nicht die Gesunden. Sünde macht krank. Sünde hat dich und mich krank gemacht. Wir waren durch und durch krank von Sünde. Wir waren völlig unabhängig von Gott gewesen. Völlig entgegengesetzt Gott. Wir waren sogar Feinde gewesen, sagt das Wort Gottes. Das muss sich der Mensch erst einmal gefallen lassen. Aber das ist das, was das Wort Gottes sagen tut. Umso klarer ich verstanden habe, was Jesus es gekostet hat am Kreuz, für mich zu sterben. Nicht, weil ich teilweise ja schlecht war, sondern durch und durch ein Sünder, so wie es die Bibel sagen tut. Und dass er sein ganzes Leben hat für mich geben müssen. Dass er ganz hat sterben müssen, nicht bloß teilweise. Was es ihn selber gekostet hat, das Leiden am Kreuz waren deine und meine Sünden. Nicht, weil wir so gut waren, sondern weil wir so schlecht waren. Wir waren böse gewesen. Oder? Wie ist es denn bei euch gewesen? Solange euch keiner auf den rechten Zeh getrampelt hat, dann war alles okay gewesen. Aber treff mal die richtige Stelle. Dann hast du gesehen, was in dir innen sein kann. Der Sanftmütigste, der ist hochgekocht. Wenn du die richtige Stelle angetroffen hast. So sind wir Menschen gewesen. Der eine mehr, der andere weniger. Wir haben aber allesamt dieselbe Vergebung gebraucht, dasselbe Kreuz, nichts anderes. In Markus sagt Jesus, treffend hat Jesaja über Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Menschen heben die Hand und sagen, bekehren sich, Menschen lassen sich taufen, Menschen dienen in die Gemeinde, Menschen können alles mitmachen in die Gemeinde und ihr Herz kann weit von Gott entfernt sein. Das ist so. Und wodurch kommt das? Wodurch kommt das? Weil kein klares Evangelium an die Menschen gebracht wird. Ich habe es gehabt, dass Menschen zu mir gekommen sind nach dem Gottesdienst, die haben zu mir gesagt, ich habe nicht gewusst, dass wenn man sich nicht bekehrt, in die Hölle kommt. Das ist unglaublich. Der Mensch, der war über 20 Jahre gläubig. Der hat es nicht gehört. Der hat gesagt, ja, das heißt ja nichts anderes, wenn meine Eltern sich nicht bekehren, dass die in die Hölle kommen. Ja, ganz genau. Das haben die Menschen nicht gehört. Ich habe gehört von Christen, die über 20 Jahre im Dienst gewesen sind, die hast du nur in der Gemeinde gesehen, die haben treu gedient. Aber das Herz war weit entfernt gewesen von Gott. Ich habe es erlebt, ein Diener, 25 Jahre treu im Dienst, der ist in Ehebruch gelandet. Und wie es dann zur Verantwortung kommt, dass er sich die Dinge stellen sollte und die Frage sogar zum Gemeindeausschluss, wenn er darüber nicht Buße tut, da hat er gesagt gehabt, ja, wie kann denn Liebe Sünde sein? Nach 25 Jahren treu im Dienst in die Gemeinde. Das ist unmöglich, aber das ist wahr. Und dafür sind wir Menschen. Wir müssen, das Herz muss erneuert werden. Wir müssen Christus im Blick haben. Wisst ihr, Menschen, die, glaube ich, nicht wirklich wiedergeboren sind in ihren Herzen und die Liebe Christi nicht wirklich erfahren haben, die versuchen durch Werke ihr Christsein irgendwie zu bezeugen. Ja, dass man sie sieht, wie treu sie sind und was sie tun, dass sie das als Christen auszeichnet. Und nur, weil du in eine Garage stehst, macht es dich nicht zum Auto. Nur, weil du bei McDonald's innen stehst, macht es dich nicht zum Hamburger. Nur, weil du in die Gemeinde bist und dienst, macht es dich nicht zum Christen. Das Herz muss erneuert werden. Und das sagt Paulus, darauf geht Paulus ein. Das will er klar machen. Er sagt in Vers Kolosser 3, die 9 bis 10, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Zieht aus den alten Menschen. Lass nach. Du bist ein wiedergeborenes Kind Gottes. In dich ist was Neues hineingekommen. Die Bibel sagt, eine neue Gesinnung, ein neues Denken ist in dir reingekommen. Du denkst anders, wie du früher gedacht hast. Dein Herz ist so erneuert geworden, ist, dass du den Wunsch innerlich hast, Gott treu zu sein, Gott zu dienen. Warum? Um errettet zu werden? Aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Das ist doch eine ganz andere Motivation. Und Paulus sagt, erinnert euch daran. Zieh den alten Menschen aus, zieh den neuen an. Wir müssen uns darauf besinnen. Und wenn wir uns darauf besinnt haben, dann wissen wir wieder, wer wir sind. Dann wissen wir wieder, zu wem wir gehören. Dann wissen wir wieder, dass wir uns nichts erarbeiten müssen, sondern es geschenkt bekommen haben, den Himmel. Das muss unsere Motivation sein. Und er sagt, der neue Mensch, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist wieder die Wiederherstellung. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Richtig? Durch den Sündenfall ist ja das Bild ist es ja entstellt. Völlig entstellt. Wir haben ja Ansätze haben wir ja da. Das heißt, Menschen können barmherzig sein. Das ist möglich. Du kannst rein von deinem menschlichen Naturell, kannst du barmherzig sein. Wie viele Menschen geben Spenden, weil sie barmherzig sind, weil sie Mitleid mit Menschen haben. Das ist noch ein bisschen nach dem Bild Gottes, wo noch ein bisschen da ist. Aber der Mensch an für sich vollkommen verdorben. Der Mensch muss mit Christus sterben. Der Mensch kann nicht wiederhergestellt werden. Er muss mit Christus sterben. Und aus Christus raus sind wir doch eine neue Schöpfung. Richtig? Und diese neue Schöpfung wird dem Bild Christi ähnlich gemacht. Mehr und mehr. Stimmt das? Und was hat Jesus gesagt? Wer mich sieht, sieht den Vater. Jetzt kommt Wiederherstellung. Wir werden dem Bild Christi immer ähnlicher gemacht. Und dem Bild Christi ähnlicher gemacht zu werden, heißt nicht, dass wir jetzt alle mit Bärte und langer Haar im Himmel sind. Frauen, hört ihr? Ihr wird nicht mit langen Bärte und langer Haar in Himmel sein. Nach seinem Bilde heißt, wie er in seine Sanftmütigkeit, in seine Liebe, in seine Barmherzigkeit, in seine Güte, in seine Demut, all das, wie Christus in sein Wesen ist, immer ähnlicher gemacht werden. Und genau das ist nach dem Bild Gottes, hat er den Menschen geschaffen. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in Christus und werden ihm immer ähnlicher gemacht. Da heißt es 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Er sagt, dadurch, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben, und wie habe ich Gemeinschaft mit Jesus? Dass ich das Wort Gottes lese und studiere, nicht bloß wie ein Lesebuch behandeln tue, sondern wirklich mich da mit reinbegeben tue, es studieren tue. Und was passiert? Du schaust Jesus an. Und in Gebet hast du Gemeinschaft mit ihm. Und er sagt, durch diese Gemeinschaft kommt Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wirst du immer mehr durch Wort und Geist verändert in seinem Bild. Kennt ihr das langjährige Ehepaare, wo man oft sagt, die sehen aus wie Geschwister? Die haben sich mit der Zeit so lange, weil die zusammenleben, so geähnelt, weil durch gegenseitiges Anschauen, dass die irgendwie sich ähnlich aussehen. Sogar mit Hunde. Kennt ihr das? Mit Hunde? Ja, bei manchen Hunden siehst du, wem sein Herrchen das ist. Weil es ständig mit denen zusammen ist. Es ist ganz komisch. Und genau so ist es, wenn wir mit Christus Gemeinschaft haben. Wir werden immer mehr einen Abglanz von ihm kriegen. Wir werden immer mehr in das Bild Christi mehr und mehr verwandelt. Merkt ihr, dass unser Ziel auf dem Weg, wo wir sind, nicht darum geht, ja, in den Himmel zu kommen, sondern unsere Priorität als Kinder Gottes eine ganz andere ist.
Die Heiligung.
Amen. Und die Heiligung, selbst die Heiligung ist uns von Gott geschenkt. Wir, Gott hat sein Volk geheiligt. Wie hat er uns geheiligt? Durch Christus. Und wenn es heißt, uns geheiligt, heißt das, er hat uns in die Heiligung hineingebracht. Durch seinen Geist hat er uns errettet, hat uns versiegelt, erneuert uns durch seinen Geist und bringt uns in diese Heiligung mit hinein. Das macht wiedergeborene Kinder Gottes aus. Die Heiligung bringt nicht deine Errettung, die Heiligung ist eine Folge deiner Errettung. Du musst nicht verändert werden, um dass du in den Himmel kommst, sondern du musst verändert werden, dass das auch passt. Wir werden von ihm verändert. 1. Johannes Kapitel 3, wirklich die letzten Verse, 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wow. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Jesus, wie auf der Erde war, den haben sie keine Anbetung gegeben, den haben sie nicht gewürdigt. Er war 100% Gott. Richtig? Und die Welt hat ihn nicht erkannt. Die haben ihn nur als Josefs Sohn erkannt, mehr nicht. Die konnten nicht sehen. Ab und zu hat er ja seine Herrlichkeit ein bisschen ausblicken lassen, wie Petrus gesagt hat, geh weich von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oder wo er den Sturm zur Stillung gebracht hat, ein Stück weit seine Herrlichkeit hat erblicken lassen und die Jünger gesagt haben, dass sie sich noch mehr fürchteten, als ein Stück von seiner Herrlichkeit, von seiner Gottheit durchblicken ließ. Aber ansonsten haben die Menschen in Jesus nicht ein bisschen was von Gott gesehen, richtig? Und die Bibel sagt hier, dass wir von der Welt genauso wenig erkannt sind, wie Jesus erkannt ist. Die Menschen sehen auch nur den Benno oder den Reinhard oder die Juliane. Die sehen nicht mehr. Die kennen nicht mehr sehen. Und doch bist du ein Kind Gottes. Doch bist du ein Himmelsbürger. Und doch bist du schon vollkommen in Christus gemacht. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und wir werden offenbar werden, wenn Christus kommt. Mit Christus, wenn er kommt, werden wir alle offenbar werden. Und da wird die ganze Menschheit sehen, wer wir wirklich in Christus sind. Und sie werden Gott die Ehre geben. Unvorstellbar. Aber das ist unsere Zukunft. Nicht unser Kraxel, dass wir ja in den Himmel kommen. Der Himmel ist uns von Gott geschenkt. Der ist gesichert. Wir dürfen uns freuen. Wir dürfen unser Glaubensweg mit Freuden gehen, weil der Heilige Geist in unser Leben ist und der Geist treu ist in dem, dass er uns mehr und mehr im Christi-Bild verwandelt. Immer mehr zu sein, wie er ist, wie unser Herr und Heiland ist, ihm immer ähnlicher. Das ist das Größte und Schönste, was es für uns als Kinder Gottes geben kann. Halleluja. Was für ein Ziel wir haben. Christus gleich gemacht zu werden, genauso wie er in Herrlichkeit ist, auch selber in Herrlichkeit einmal sein werden. Unser Bürgertum ist im Himmel. Amen.
Amen.
Ich bete. Herr Jesus, ich bitte dich durch deine Gnade, Herr, dass du uns mehr und mehr das Verständnis über deine Liebe und Gnade offenbarst, Herr. Wir haben Gnade erkannt, Herr, und sind errettet worden, Herr. Und dein Wort zeigt es uns immer wieder, dass wir mehr und mehr in dieser Gnade wachsen sollen, dass wir mehr und mehr dich erkennen sollen, wie's du wirklich bist und was du uns wirklich geschenkt hast. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns dabei hilfst, durch deinen Geist uns leitest, uns führst und uns mehr und mehr, dass wir dich erkennen. Ich bitte dich darum, gib uns Verständnis, leite uns in dein Wort, lass uns sehen und erkennen, wie's du wirklich bist und was wir durch dich sind und haben. Darum bitte ich dich, bring uns in diese Freiheit als Kinder Gottes, in diese Freude zu leben, Herr Jesus Christus, in diese Freudigkeit unserer Erlösung, über diese Freudigkeit auf den Weg zu sein zu dir hin, Herr. Darum bitte ich dich und dafür danke ich dir, Herr. Amen.
Es kam ein Ehepaar zu mir, ich rede aus unserer schönen Stadt Lübeck, von irgendwo. Der Pastor kam zum Hausbesuch und fragte die Geschwister, wenn ich jetzt auf dem Friedhof eine Feuerbestattung zu machen hätte, wäret ihr aus Liebe zu dem Verstorbenen bereit, mit auf den Friedhof zu gehen? Und daraufhin sagte das Ehepaar zu ihm, im Wort Gottes finden wir das aber nicht. Und die Feuerbestattung gibt es erst seit 100 Jahren in unseren Breitengraden. Dann ist der Pastor nach Hause gegangen und zwei Tage später hatten sie von ihm einen Brief, den haben sie mir vorgelegt und da stand drin, weil ihr die Lehrfragen über das Liebesgebot stellt, bitte ich euch ab sofort von den Veranstaltungen unserer Gemeinde Abstand zu nehmen. Das passiert, was er sagt, das passiert tatsächlich. Das passiert. Ich hatte mit einem Mann hier in der Stadt zu tun, auch ein Bruder in einer Gemeinde, der hatte drei Frauen gleichzeitig, mit denen er verkehrte. Und ich wurde dann gebeten, ihn ins seelsorgerliche Gespräch zu nehmen. Und als ich ihn fragte, wie kannst du das mit deinem Glauben vereinbaren, da antwortete er mir, mein Glaube ist das eine und mein Leben ist das andere und mein Leben geht dich gar nichts an. Das kannst du erleben im Leib Christi, in freikirchlichen Gemeinden, man soll das nicht glauben. Aber was Benno sagt, das ist nicht irgendwo aus der Luft gezogen oder mal irgendwo gelesen, sondern das passiert tatsächlich und das passiert wirklich, ich hätte beinahe gesagt in unserer Mitte, aber in der Arche gibt es das ja nicht. Ja, wir kommen zum Schluss, wir hören noch ein Lied oder